Herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer neuen weiteren Folge von Okay Cool trifft, dem Format hier bei Okay Cool, in dem ich, Dom Schott, freier Journalist, jede Woche am Sonntag einen Menschen aus der Spiele- und oder Medienbranche zum Plausch einlade, zum Plausch über das Leben, die Arbeit und alles drumherum. Und ursprünglich wollte ich für dieses Gespräch nach Berlin reisen, von Hamburg nach Berlin mit meinem ganz frisch und neu erworbenen Ich-besuche-jemanden-Equipment, die Mikros, die Kabel, das Aufnahmegerät. Und dann, wir sind alle in einer Pandemie, wir wissen es, wie es ist manchmal, guckt man auf diese Corona-App und die sagt einem, achte liebe Zeit, es ist alles tiefrot. Du solltest zumindest mal einen Test machen, um sicher zu gehen, was bei dir im Körper abgeht. Und das habe ich gemacht. Das Ergebnis kam aber nicht mehr rechtzeitig, sodass ich dann entschlossen habe, es ist ziemlich unverantwortlich, mit roten Kacheln in der Hosentasche durch die Republik zu fahren. Und deswegen habe ich die Reise und diesen Termin persönlich vor Ort abgesagt und stattdessen dieses Gespräch, wie viele der bisher über 100 Folgen bei Okay Cool trifft hier, über das Internet geführt. Aber es war trotzdem sehr schön. Und es war auch deswegen schön, weil mein Gast, Gottes Willen, ich verschlucke mich hier schon in meiner eigenen Begeisterung über diesen Gast, weil mein Gast, Philipp Senkbeil, viele, viele tolle, spannende, interessante Dinge zu erzählen hatte. Wir haben uns sehr gut verstanden, merkt ihr auch an der Folgenlänge, das ist nicht immer, aber manchmal ein Indikator dafür, wenn es plötzlich noch viel mehr Themen gibt, als man eigentlich in einer regulären Folge von so einer Stunde unterkriegen könnte. Und wir sind ein bisschen ins Tratschen geraten. Wir haben viel gesprochen über den Lebensweg von Philipp Senkbeil. Ich kann mir vorstellen, dass sehr viele ihn hier draußen kennen von seiner Zeit als Host bei Giga. Da hat er unter anderem vor der Kamera regelmäßig über World of Warcraft gesprochen, war dann über die Zeit ein ausgewiesener Experte. Er hat aber in seinem Leben noch eine ganze Menge anderes gemacht. Er hat als PR-Manager bei Frogstar Online Gaming gearbeitet, das ist mittlerweile auch schon 10, 12 Jahre her. Er hat als Managing Director bei Online-Welten gearbeitet, auch von dort kann man ihn durchaus kennen. Heute ist er Manager bei einer Influencer-Agentur namens Alliance, die zum Webedia-Komplex dazugehört und hat dort mit vielen talentierten jungen Menschen zu tun. Und es ist aber trotzdem eine Station, wie ich in unserem Gespräch herausgefunden habe, die Philipp tatsächlich bis heute, meinem Gefühl nach diesem Gespräch, am meisten prägt. Das war sehr interessant, nämlich tatsächlich seine Ausbildung zum Journalist und seine Arbeit als Journalist bei der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung, der WAZ. Das ist mittlerweile über 20 Jahre her, dass er dort gearbeitet hat, stand also quasi ganz am Anfang seines Berufsweges. Aber diese Liebe zum Journalismus und zum journalistischen Arbeiten und allem, was dazugehört, das scheint ihn nie so richtig losgelassen zu haben. Und dieses Thema, das zieht sich so ein bisschen wie ein roter Faden durch unser Gespräch, das aber auch hier und da immer wieder auch in ganz andere Richtungen gerannt ist. So, ich wünsche euch mit diesem Gespräch ganz viel Spaß. Nochmal ein Dankeschön an die Menschen, die mit ihrer Unterstützung auf Steady Teile dieses Equipments, das ich eigentlich Philipp vor die Nase stellen wollte, finanziert haben. Ich danke euch von Herzen und auch einfach so für eure gespitzten Ohren für dieses Gespräch über eine Stunde lang zwischen Philipp Senkbeil und mir. Apropos volles Risiko, obwohl, doch, es passt zumindest so ein bisschen die Überleitung. Ich finde es richtig schade, dass ich nicht persönlich gerade bei dir sitzen kann, ja, in diesem kleinen Räumchen. Ich war so stolz, ich habe mir hier extra dieses Equipment gekauft und Mikros und Aufnahmegeräte. Ich konnte zwar mittlerweile schon eine Aufnahme machen bei jemandem daheim, aber ich hatte mich doch gefreut, bei euch den ganzen Kram aufzubauen. Wo wäre ich denn da gesessen? Es ist ja, also ich kenne ja die Räumlichkeiten. Ist das so ein Meeting-Glaskasten gewesen?
Nee, gar nicht. Das ist unser altes Studio gewesen, was wir umgebaut haben in ein Podcast-Studio. Also da, wo dieses hinter Sebastian, Yves, die immer schon da gesessen haben, hinter dem Videoteam, war ja dieser kleine Raum.
Dieser Kabuff, ne? Dieses Kabuff-Ding.
Ja, genau. Da haben wir unser Studio eingebaut und das wurde dann umgebaut in ein tatsächlich waschechtes Podcast-Studio hier mit rundem Tisch, Rode-Tischmikrofon, abgedämmt, Regieraum, Und Boba Fett-Rucksack, der hier auch in der Ecke rumsteht.
Ach, ist das so. Ich weiß noch damals, als ich bei Gameboy noch gearbeitet habe, das ist ja jetzt auch schon 4 Jahre her zuletzt, da haben wir damals schon so ein bisschen davon geträumt, noch in einem anderen Kontext, weil wir auch bei GamePro halt immer mal wieder das so als Thema hatten. Aber da war das noch außer Reichweite. Und jetzt habt ihr ja sowas. Das ist ja richtig toll. Hast du mitgeholfen bei der Ausrüstung dieses Raums? Also hast
Nein,
du mich
tatsächlich
da,
gar ach, nicht. Überhaupt nicht. Ich habe gar nicht mitgeholfen. Aber ich freue mich sehr, dass das tatsächlich geklappt hat, weil wir auch ganz erfolgreiche Podcast-Produktionen an den Start gebracht haben.
Ja.
Jetzt zuletzt mit Yves und Marco, mit Nerd und Kultur, die Gamester macht einen erfolgreichen Podcast. Also super, dass wir das überhaupt haben.
Ja, jetzt, wo ich ja nicht da bin, ich würde normalerweise ja jetzt so ein bisschen mir das genauer angucken und schauen, ach guck mal, wo sind wir da eigentlich gerade? Kannst du mal mein Auge sein und mal beschreiben, was siehst du denn da so? Also auch gerne, nimm mal ruhig auch gerne die Stimmung im Raum mit. Also ist das ein konzentriertes Kabuff, in dem du dich da befindest, oder sieht's da schön gemütlich räumlich aus? Beschreib mal, was siehst du denn da so?
Ja, das Schöne ist ja, wenn man Audio aufnimmt, dass man nicht sehen, dass die Zuschauer das heißt, nicht sehen. Das ist jetzt schon ein bisschen... es ist nicht rumpelig, das will ich nicht sagen. Ich bin in einem Raum, der schwarz angemalt wurde. Wir haben ein paar Dämmmatten an den Wänden und an den Decken. Was richtig cool ist, ist tatsächlich, der Tisch ist echt ein schicker Holztisch, rund 4, 5 Stühle drumherum, Mikrofone und sieht sehr professionell aus, tatsächlich, die Aufnahme, der Aufnahmeraum. Und dann hängt hier so ein schwarzer Samtvorhang mitten durch den Raum und dahinter sieht es dann ein bisschen wild aus. Meint ihr schon, da steht dann Boba Fett, Helm und Rucksack, der alte Greenscreen ist noch zu sehen. Also ich glaube, wenn du hier noch eine Videokamera reinstellen würdest und die Podcast-Aufnahme reinkriegst, kriegt man das echt schön hin, weil es echt so eine schöne, dunkle Stimmung ist. Du hast so das Licht zentriert am Aufnahmetisch und drumherum dunkel. Das ist schon recht charmant. Aber mein Wohnzimmer würde ich jetzt nicht hier aufschlagen.
Ja, okay.
So, ich würde es mal so formulieren, ohne diesen Raum schlecht reden zu wollen, weil er ist sehr funktional und, glaube ich, auch für das, was er soll, perfekt geeignet.
Wird denn um dich herum gerade viel gewuselt? Also ich meine, in dem Raum natürlich nicht, aber da ist ja dann direkt schon ein Redaktionsraum. Sind momentan viele Leute bei euch vor Ort wirklich oder ist das meiste im Homeoffice?
Also ich habe genau 6 Leute heute gezählt. Das sind so ungefähr so knapp 10% der Belegschaft, die wir hier in Berlin eigentlich zur Verfügung haben. Wir sind ja seit Corona dauerhaft im Homeoffice, was ich auch gut finde, dass wir da als Firma so flexibel sind und den Leuten sagen, bleib doch einfach zu Hause. Es passt ja auch hervorragend. Wir sind super da drin, alleine zu Hause zu arbeiten, müssen nicht zwingend im Office sein, auch wenn es mal schön wäre, uns wieder hier persönlich zu sehen. Aber wir haben den Luxus, dass wir halt Jobs machen, die fast alle von zu Hause ausgeführt werden können. In dem Raum hier vor tatsächlich, da ist gerade noch am meisten los. Da sitzt nämlich das Alliance-Team, also mein Team. Da ist dann mein Telemanager heute da und ich. Und Sebastian und Yves vom Moviepilot bzw. Filmstarts YouTube-Team sind heute auch vor Ort. Deswegen habe ich mich gerade gefreut, diese rote Rekordlampe anmachen zu können, um auch mal zu sagen, so, jetzt ist der Raum geblockt und jetzt sitze ich hier drin.
Aber du bist jetzt nicht wegen meines Termins allein im Büro, oder? Das wäre jetzt fast schon ein bisschen schade.
Nein, du hast ja rechtzeitig abgesagt. Also ich hatte mal ein paar Tage, mich darauf einzustellen, dass du nicht kommst.
Ja.
Meine Taschentücher zur Seite hinzulegen.
Ja, ja.
Nein, ich komme jetzt doch. Ich stell mir hier so einen Pappdom hin und dann spreche ich mit dem einfach. Ja,
den würde ich aber mal gerne sehen, wie der dann aussieht. Also das heißt, ich habe dir nicht deinen Montag zerballert und du wärst
Nein, überhaupt
sowieso
nicht. Gar nicht. Ich das bin freiwillig schön. Hingekommen, keine Sorge. Ich mag das auch ab und zu mal, auch wenn kaum jemand hier ist, aber ich mag das ab und zu mal ins Office zu kommen. Ich hatte ein bisschen Papierkram zu machen und da bot sich das an und ich wollte mal wieder kommen.
Ja, ja.
Und dann ist es dann der Montag geworden.
Wie ist das denn jetzt generell? Du hast ja auch schon gesagt, ihr seid so flexibel und so weiter, aber das ist ja die eine Sache. Die andere ist, wie man sich persönlich auch damit fühlt, eine ganze Weile im Homeoffice womöglich auch alleine zu arbeiten. Mhm. Bist du ein Mensch, der das gut kann? Hast du das jetzt schon viel gemacht? Wie fühlt sich das für dich so an?
Also ich mache es jetzt knapp 1,5 Jahre lang, oder fast 2 Jahre bin ich jetzt dauerhaft im Homeoffice mit kleinen Abstechern ins Office, so alle zwei Wochen für einen Tag mal. Es geht. Es funktioniert, es ist aber nicht mein Traumszenario, weil ich schon sehe und auch denke, dass wir sehr erfolgreich da so arbeiten können, dass mir aber etwas fehlt, dass auch dem Teams etwas fehlt, dieser Zusammenhalt. Mhm. Es ist mit der Firma, gerade bei neuen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, die dann ins Team reinkommen, so mit dem Team zusammenzuwachsen, mit der Firma zusammenzuwachsen oder einfach so diesen Quatsch an der Kaffeemaschine, mal Mittagessen gehen, den Quatsch über den Tisch austauschen oder mal ein paar wirklich wertvolle Informationen dadurch abgreifen. Mhm. Dieses Zwischenmenschliche geht verloren. Ne? Wir sind so super clean und erfolgreich zu Hause, aber diese schöne Mauer, diese Watte, dieser Mörtel drumherum, der fehlt mir so ein bisschen.
Ja.
Verstehe aber auch auf der anderen Seite total und finde es auch sehr gut, dass wir es so machen, wie wir es machen. Die Büroräume stehen allen offen. Also wir haben immer auch gesagt, wem die Decke auf dem Kopf fällt, der komme doch bitte ins Büro. Deswegen, die Büros waren auch immer offen, aber die meisten nehmen tatsächlich das Angebot wahr, dauerhaft dann auch im Moment von zu Hause zu arbeiten. Und es hat ja auch insofern schon, finde ich, für uns den Erfolg gehabt, dass wir uns jetzt perspektivisch darauf festgelegt haben, dass wenn das alles hier mal vorbei sein sollte, wir dann so eine Mischung haben aus Anwesenheit im Büro, aber auch Homeoffice-Arbeitszeit. Also mhm. da hat das schon, hat sich auch unsere Kultur oder wird sich auch unsere Arbeitskultur ein Stück weit verändern, indem wir dann halt viel mehr Homeoffice zulassen.
Ja. Ist das was, wo du das Gefühl hast, das begrüßt du auch auf so einer persönlichen Ebene? Weil es gibt ja jetzt viele Menschen, die lernen sich in dieser Pandemie jetzt nochmal ganz neu kennen und merken, oh, ich brauche eigentlich auch regelmäßig Menschen um mich herum, um ein glücklicher Mensch sein zu können. Andere merken, ach du liebe Zeit, ich habe seit 2 Wochen nicht mehr mit Leuten gesprochen und fühle mich eigentlich ziemlich gut damit. Wo bist du denn auf dieser Skala? Oder warst du schon davor, ich meine, du hast ja schon auch reichlich Berufserfahrung und sowas gesammelt, wusstest du schon längst auch, wie du da ticken wirst?
Ich kannte mich glücklicherweise, ich hatte schon mal ein paar Monate Homeoffice zu überbrücken, als in unserem Büro das Internet noch nicht da war.
Oh Gott, ja.
Wir als Internetunternehmen quasi nicht mehr arbeiten konnten. Deswegen kannte ich mich schon und wusste, dass ich das Büro ein Stück weit brauche, das Homeoffice okay, aber dass mein Wunschszenario ist schon, auch mit Menschen zusammenzuarbeiten. Und deswegen genieße ich das immer sehr auch im Büro. Also fand ich es immer gut, ins Büro zu kommen. Ich habe das auch immer mit einer Fahrradfahrt verbunden. War für mich dementsprechend nochmal so ein bisschen mit frischem Wind um die Nase, hatte das was zu tun. Meine Wunsch ist so ein bisschen dazwischen. Also ich muss nicht dauerhaft hier sein und möchte nicht dauerhaft im Homeoffice sein. Wobei ich habe da 2 wunderbare Katzen zu Hause sitzen, die mir regelmäßig erzählen, dass ich doch bitte mal bald das Leckerchen geben soll oder dass doch in 2 Stunden Futterzeit ist. Oder gerne mal dann so einen Sitzstreik vor mir machen. Deswegen so richtig alleine bin ich da nie. Mein Freund ist auch regelmäßig zu Hause und weil der auch in den letzten 2 Jahren nicht so viel gearbeitet hat. Also ich war schon nicht alleine, aber trotzdem schätze ich dann ab und zu mal diese Ortsveränderung im Büro.
Sehr gut. Wie lange hast du die Katzen schon bei dir? Ich muss jetzt, die Leute da draußen werden natürlich jetzt durchdrehen, weil die sagen, Mensch, du hast jetzt hier Philipp am Mikrofon sitzen, es gibt so viele Dinge, die du fragen könntest, jetzt fragt der ernsthaft nach den Haustieren und meine Antwort darauf ist, ja, es interessiert mich nämlich tatsächlich, weil ich selber ja auch 2 Kater habe und jetzt möchte ich wissen, erzähl mir alles. Seit wann wurden die bei dir? Was sind das für Tiere? Wie heißen sie? Alles, was du verraten magst.
Sehr gut. Schön, dass du fragst. Ich rede tatsächlich sehr gerne gerne über die beiden. Die crashen auch regelmäßig meine Meetings.
Sehr gut.
Also von daher mag ich das ganz gerne. Das sind Luke und Fraser. Die haben wir beide aus dem Tierheim geholt. Ja. Vor 1,5 Jahren war das. Vor 1,5 Jahren, europäisch Kurzhaar, getigert, 5 Jahre oder jetzt 6 Jahre alt, Brüder. Waschechte Draußenkatzen mit allem inklusive, also auch Mäuse zu Hause, ausgeweitet, Kopf ab und so weiter. Oh. Aber ja, großartige Mitbewohner.
Draußenkatzen in Berlin, das ist ja der Knaller.
Ja, es war super, sehr schwierig, sie daran zu gewöhnen. Katzen brauchen ja ein bisschen länger, um so ihre Umgebung zu erkunden. Und nach einer Zeit, wir haben sie erst versucht, mit Leckerchen rauszulocken. Das hat dann auch funktioniert. Die haben sie gerne genommen, aber mittlerweile gehen sie auch raus, ohne dass wir ihnen Leckerchen geben. Das hat dann auch ganz schnell geklappt. Luke ist dann mal eine Woche abgehauen. Das war so ein bisschen im letzten Winter, im vergangenen Januar. Das war so ein bisschen großes Drama, weil der dann eine Woche verschwunden blieb. Und dann war er irgendwann wieder da. Und dann war wieder alles wie früher.
Wie, also ich stelle mir das, also meine sind daheim, Kater, und wenn du die anguckst, da siehst du auch sofort, das ist schon in Ordnung so. Also das sind hier, das ist britisch kurzer Perser-Mix, auch aus dem Tierheim, und die würden eher schaffen, auf einem Handy, das sie irgendwo geklaut haben, Lieferando oder sowas zu installieren, als einen Vogel zu fangen. Ich verspreche es dir wirklich. Deswegen, ich bin da sehr froh, die kommen gut in der Wohnung klar und zeigen auch keine Ambition rauszugehen. Mhm. Aber ich wüsste nicht, wie ich mit dieser Sorge umgehen sollte, wenn dann meine draußen Tiere mal, wie du beschreibst, eine Woche nicht wiederkommen. Wie schafft man denn da, sich noch auf seinen Alltag zu konzentrieren? Ist das für dich absolut kein Problem, weil du ein Vertrauen in die Fähigkeiten dieser Tiere hast? Oder was ist da los?
Nein, die Woche war schon doof. Also das war, kann ich nicht anders sagen. Wir hatten sie gerade 6 Wochen und wir hatten 6 Wochen Eingewöhnung, dann sind sie rausgekommen und dann 1-2 Monate, nachdem sie dann ihre ersten Gehversuche draußen gemacht haben, ist sie dann einfach verschwunden. Dann hat man uns dann, Nachbarn haben uns dann berichtet, ja, meine Katze hat das auch gemacht, so 3-4 Tage. Das hat uns ein bisschen beruhigt, aber ja, wie kriegt man diese Zeit um? Ja, indem wir durch die Gegend gelaufen sind, mit Futter, Flugblätter verteilt haben. Also das volle Programm.
Echt?
So eine Wildkamera von unseren Nachbarn ausgeliehen, an die Eingangstür gemacht. War lustig, wer dann alles bei uns durch die Katzenklappe geguckt hat. Das war auch sehr lustig. Das waren nämlich dann auch, stand dann so die Kinder vor der Tür und haben da so durch die Katzenklappe geguckt. Fremde Katzen standen da, nur halt unser Luke kam nicht. Aber irgendwann hatte unser Nachbar sie dann auf seiner Kamera und dann wussten wir, er ist in der Umgebung. Mhm. Und er war dann auch teilweise an der Tür, aber er hatte keine Lust reinzukommen. Und dann irgendwann nachts um 5 war er dann wieder da. Und
diese Tiere.
Seitdem auch nie wieder, ist es auch nie wieder passiert.
Unglaublich. Kannst du, also natürlich jetzt nur ganz, ganz grob verraten, in welcher Ecke der Stadt du wohnst, weil ich versuche mir gerade noch vorzustellen, ist das auch ein Areal, wo es auch viel Natur gibt oder fahren da viele Autos? Wo etwa sind wir da so?
Das ist in Karlshorst, also das gehört zu Lichtenberg. Also schon ein bisschen draußen und ja, da ist gut Natur da, um die Ecke und möglicherweise nicht so viele Autos.
Da ist doch auch das Tierheim, oder? Ist es nicht da sogar dieses große?
Nee,
Adlershorst ist das, ne?
Oh, da fragst du mich was. Oh, das war irgendwann irgendwo weiter weg. Eine halbe Stunde weg. Weiß ich nicht. Also bei uns gibt es kein Tierheim, das weiß ich. Aber ein bisschen Natur, glücklicherweise.
Also ich habe jetzt hier mal mit fliegender Hand eingegeben. Tatsächlich, Adlershorst ist das große Tier, bei dem ich auch war. Und jetzt muss ich mal nochmal ganz kurz Karlshorst mir angucken, weil ich habe das gar nicht vor Augen. Ich weiß, das muss ja dann irgendwo im Osten und weit draußen sein, also etwas weiter draußen. Ach, da ist das. Das ist ja gar nicht so weit draußen. Ach, das ist ja spannend.
Kommt drauf an, wen du fragst. Ne? Also so ein waschechter Mitte-Berliner sagt dir, mein Gott, das ist ja eine Weltreise da zu euch. Komme ich nicht raus, das ist eine Weltreise.
Also ich muss mich hier in Hamburg auch völlig neu kalibrieren. Ich weiß nicht, hast du Erfahrungen persönlich oder beruflich mit Hamburg schon mal gesammelt?
Ja, das wäre so die Stadt in Deutschland, in die ich am ehesten auch tatsächlich, in der ich mir am ehesten auch vorstellen könnte zu leben, weil ich Hamburg einfach für eine wunderschöne Stadt halte. Mit fantastischer Gegend, Leute sind toll, Stadt gefällt mir sehr gut. Also irgendwie mit Hamburg, das Wasser ist dort in der Nähe, ich mag das ja irgendwie total, auf Wasser zu gucken, das fand ich ja unglaublich faszinierend, so diesen Blick aufs Wasser hat sowas Beruhigendes, von daher, ja, mit Hamburg habe ich tatsächlich schon die ein oder andere Erfahrung gemacht, unsere Influencer-Agentur oder uns Influencer-Management Flow Forward sitzt ja auch dort, das heißt, ich bin beruflich auch immer mal wieder in Hamburg gewesen. Und Hamburg sagt mir was.
Man muss sich aber wirklich neu kalibrieren, weil diese Stadt ist natürlich wesentlich kleiner als Berlin. Mhm. Ich habe das am meisten gemerkt, also ich wohne jetzt seit knapp 2 Monaten hier, wenn ich irgendwo hingehe und dann gucke ich nochmal auf Google Maps und dann sehe ich da, okay, ich muss jetzt hier gerade auslaufen und dann muss ich irgendwie bei der dritten rechts einbiegen. Und dann lege ich aber auch einen Schritt rein, weil ich das noch von Berlin gewohnt bin, dass wenn ich auf die Karte gucke, das sind dann 20 Minuten zu Fuß. Und wie oft ich hier schon an irgendwelchen Zielen vorbeigelaufen bin, weil das hier alles halt doch etwas komprimierter und weiter zusammen ist. Das ist auch ein bisschen putzig. Also wenn man von Berlin kommt, klar, alles ist dann einfach kleiner und das lerne ich gerade noch.
Und auch weniger dezentral. Berlin ist ja super dezentral und Hamburg ist halt viel zentraler. Ne? Ja. Da läuft irgendwie in Köln alle Straßen führen rein in die Innenstadt.
Ja.
Und das hast du in Berlin irgendwie nicht. Da ist dann jeder Kiez ist für sich genommen. Ich könnte auch wunderbar in Lichtenberg als meinen Stadtteil. Ich müsste Lichtenberg nicht verlassen eigentlich. Ich habe da alles, was ich brauche.
Ich habe jetzt gehofft, dass du in diesem letzten Satz irgendwie ein Wort sagst, was mir erlaubt, eine Brücke zu bauen.
Zu Katzen? Nein. Zu Katzen oder?
Zu einer ganz neuen Frage, die ich mir aufgeschrieben habe und die mir begegnet ist während meiner Vorbereitung auf unser Gespräch. Und weißt du was? Ich pfeife einfach auf die Brücke. Ich schwimme da jetzt einfach rüber. Ich warte gar nicht drauf, dass ich die Vorlage kriege. Ich sage das jetzt einfach. Und zwar folgendes. Ich habe was super Spannendes entdeckt. Ich habe mich hier, wie gesagt, ja vorbereitet, überlegt, okay, jetzt habe ich hier eine Stunde mit ihm etwa. Was möchte ich ihn denn eigentlich fragen? Was interessiert mich eigentlich? Und während ich so am mich sammeln war und dabei auch so ein bisschen dein Namen ins Internet gejagt habe, stieß ich auf etwas super Spannendes. Und zwar, und jetzt, ich kann quasi hören, wie dein Puls gerade um ein Vierfaches steigt.
Ja, es wird sehr spannend gerade. Also ich bin gerade innerlich gehypt. Du musst jetzt aber auch liefern, ne?
Ja, werde ich aber nicht, weil du wirst gleich merken, das ist nur eine Kleinigkeit. Aber ich fand es trotzdem spannend. Und zwar, ich habe entdeckt einen Bericht von der Quo Vadis 2011. Dort warst du nämlich Teilnehmer eines Panels mit dem Titel Zwischen Kommerz und Kultur zum Stand der Gaming-Presse 2011. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst, das ist jetzt ja auch schon 10 Jahre her.
Ja, aber das war, ich frage mich gerade, welches Wort ich hätte sagen können, dass dir eine Überleitung, dass es dir ja leichter gemacht hätte, auf dieses Thema zu kommen, gerade weil wir in Hamburg waren und das ja Berlin ist.
Ja.
Aber ich erinnere mich noch dunkel.
Ja. Sehr
also ich habe Bilder in meinem Kopf, aber kommt drauf an, was du noch dazu wissen möchtest.
Ja, genau. Und jetzt pass auf. Und da waren übrigens Teilnehmer unter anderem Andreas Lange vom Computerspielmuseum, aber auch Michael Graf, der jetzt heute quasi Kollege von mir ist, ne? Und da ging es in dieser rund einstündigen Diskussion über allerlei rund um Spielejournalismus und so weiter, war ganz interessant, aber da wurde eine Sache gestellt, eine Frage in den Raum geworfen und da war ich dann sehr gespannt, wie du darauf antworten wirst. Und zwar ging es darum, wie man denn wie die Teilnehmer dieses Panels zum Thema Tests stehen und so objektive Tests und subjektive Tests, also auf der einen Seite die etwas klassischere Schule, die sagt so, oh, ich bin jetzt Spieleredakteur und was ich über ein Spiel zu erzählen habe, ist objektiv, also hat eine Allgemeingültigkeit und dann gibt es ja eine etwas jüngere Schule, die sagt so, das ist ja alles subjektiv und es zählt vor allem die persönlichen Erfahrungen des Autoren, vor dessen Hintergrund dann Spiele kritisiert und bewertet werden können. So. Und da wurde diese Frage in den Raum gestellt und dann sah ich, wie du deinen Mund öffnest und habe ich kurz pausiert und überlegt so, ich weiß jetzt zum Zeitpunkt dieser Vorbereitung auf dieses Gespräch schon zwei große Meilensteine in deiner Karriere. Zum einen, von 2001 bis 2006 warst du freier Mitarbeiter bei der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung, also knallharter Journalismus, ganz klassische Schule. Und danach warst du von 2006 bis 2008 Host bei GIGA, bei dem, was im Fernsehen lief. Und ich glaube, davon kennen die auch noch viele Leute. Und das ist ja eher eine Form von Journalismus, sage ich mal, die ist stark subjektiv geprägt, viel durch die persönliche Linse der Menschen, die dort arbeiten. Und da dachte ich mir dann, jetzt bin ich mal sehr neugierig zum Jahr 2011, welche dieser Erfahrungen und Prägungen in deiner Biografie quasi jetzt am stärksten nach vorne getreten ist. Und tatsächlich stellte sich heraus, du hast geantwortet, du hältst ganz hoch den klassischen objektiven Test. Hast du gesagt, der ist dir sehr nah am Herzen. Und das fand ich sehr interessant, dass du noch, also zu diesem Zeitpunkt nach GIGA, immer noch dieses Journalistenherz mit dir herumgetragen hast.
Tatsächlich ja. Bin ja auch ausgebildeter Journalist, deswegen hing mir diese Schule immer nah und war immer und ist ja auch etwas, von dem ich jetzt gerade noch profitiere, dass andere Menschen so ticken, wie zum Beispiel eine GameStar, auf der ich mich dann über Spiele informiere und weiß, da wird mir versucht, so objektiv wie möglich näher zu bringen oder zu beschreiben, warum ich jetzt dieses Spiel, bleiben wir jetzt mal bei Spielen, warum ich spielen sollte oder nicht. Ich muss dann aber auch gestehen, sobald ich mich dann einmal in einen Titel verliebt habe und sobald ich dann einmal tiefer in etwas drin bin, brauche ich diese objektive Betrachtung gar nicht mehr, sondern dann bin ich Fanboy und dann möchte ich gerne mein Hobby zelebriert wissen in allen Facetten, Farben und Formen. Und deswegen schließt das eine das andere nicht aus. Wie du schon sagst, bei der WAZ habe ich sehr objektiv über ein Thema geschrieben und bei GIGA habe ich sehr gut gelernt oder haben wir auch dann sehr schmerzlich manchmal erfahren. Es gab ja dass man mit Objektivität nicht unbedingt einen Blumenstrauß in den Communities gewinnen kann. Mhm. In der World of Warcraft-Sendung waren wir sowieso nicht objektiv. Mhm. Warum auch? Wir waren Fans, unsere Zuschauer waren Fans. Und wir haben einfach darüber geschwärmt, auf einer sehr emotionalen Ebene uns ausgetauscht. Aber in meiner Sendung Online-Welten haben wir regelmäßig Titel vorgestellt und auch unsere Meinung, unseren Senf dazu abgegeben. Und dann sind wir auch ist uns sehr schnell aufgezeigt worden, dass es da draußen Communities gibt, die bestimmte Titel super finden und die sich halt überhaupt nicht darum kümmern, dass jetzt aus objektiver Sicht ihr Spiel hier Mängel hat oder da Mängel hat, sondern die einfach ihr Spiel liebten und es dann auch gar nicht so gut fand, wenn man dann auch wieder seinerseits oder die dann sehr emotional reagiert haben, wenn man dann mal nicht ihrer Meinung war. Also von daher habe ich ganz sehr gut mitbekommen, dass beides geht und dass wir auch beides brauchen. Auf der einen Seite habe ich Leute, die Spaß an einem Spiel haben, die 10 Jahre lang oder 5, 6, 7, 8, 9, 10 Jahre lang ein Spiel spielen und die wollen jetzt nicht jedes Mal zu hören bekommen, was in ihrem Spiel nicht mehr so toll ist nach mehreren Jahren. Auf der anderen Seite, das spreche ich jetzt für mich, ich habe mich jetzt letztens wieder auf der GameStar informiert über einen rundenbasierten Strategietitel und habe mir auf Basis dieses Artikel dann dieses Spiel auch gekauft.
Was ich daran halt so spannend finde, ist, wenn ich diesen Lebenslauf dann von dir mal so vor Augen habe, so von dieser ersten Station bei der WAZ bis heute dann bei Alliance, dieser von deiner beruflichen Arbeit her, die Arbeit als Journalist, die ist ja nicht mehr Teil deines Berufslebens. Du bist ja bei einer Influencer-Agentur und hast dort ganz andere Aufgaben und kannst in dem Sinne ja auch gar nicht mehr, jetzt, wenn man das so möchte, objektiv als Journalist irgendwie arbeiten. So. Aber dann hast du hier im Vorgespräch dich verglichen mit einem Seziermesser, weil das immer noch eine Angewohnheit ist, bei bestimmten Gesprächen und Sätzen nochmal so reinzugehen, Gegenfragen zu stellen, zurückzufragen. Und da habe ich gemerkt, Mensch, diese journalistische Arbeit, das ist dem richtig ins Herz gegangen. Das ist nicht was gewesen, so Teil einer beruflichen Station, sondern das ist verbunden mit deiner Persönlichkeit, habe ich das Gefühl. Und da möchte ich mal fragen, also erstmal sofort widersprechen, falls ich hier was fehldeute, aber so den Eindruck habe ich. Und jetzt bin ich natürlich mal gespannt, wie ging das denn eigentlich alles los? War dir schon bei der Bewerbung quasi bei der WAZ damals 2001 klar, boah, das ist hier, glaube ich, mein Leidenschaftsding. Oder wie bist du denn in diese Journalismuswelt oder warum vor allem, warum bist du in diese Welt reingegangen?
Das ist, jetzt muss ich noch mal kurz überlegen, wie hat das damals alles angefangen? Ja, genau. Ich war fertig mit der Schule und wollte dann eigentlich Lehrer werden. Dann hieß es damals in meinem Umfeld, ach Lehrer, wenn du dann fertig bist, findest du ja keinen Job, braucht ja, Lehrer sind ja gar nicht mehr so gefragt. Mach doch was mit Informatik. Und dann habe ich mich darüber informiert und war dann auch kurz davor, mich bei Informatik einzuschreiben, bis ich dann irgendwann festgestellt habe, dass ja auch was mit Mathe und Physik zu tun hat. Und ich war noch Mathe-LK gebrannt und habe deswegen gesagt, nein, gut, dann mache ich das nicht. Und eine Freundin hatte parallel dazu ein Praktikum bei der WAZ angefangen. Und dann habe ich gesagt, ach, das klingt doch ganz nett und charmant, dann stürze ich mich da rein. Lustiger Fun Fact, als ich dann irgendwann mit dem Studium fertig war, waren Lehrer dann auf einmal wieder beliebt. Also ja. Von daher, genau. Das war so mein Learning, höre nicht darauf, was andere dir sagen, wie du in der Zukunft deine Brötchen verdienen sollst, sondern mach ein Stück weit auch das, worauf du wirklich Lust hast. Wobei ich, muss man dazu sagen, ganz froh bin, dass ich jetzt nicht Lehrer geworden bin, das muss ich jetzt dazu sagen. Aber wie dem auch sei. Und bei der WAZ habe ich mich dann bin dann umgeben gewesen von, ja, was war das, die Lokalredaktion Essen, Taubenzüchtern, Karnevalsvereine, paar politische Sachen, bisschen hier, bisschen da, so Lokalredaktion ist halt sehr bunt, bunte Themenfelder, mit denen man sich dort beschäftigen kann. Und das hat dann tatsächlich auch so ein Stück weit, diese Eigenschaft bei mir rausgearbeitet, Leute leider auch zu unterbrechen, wenn ich denke, dass man da mal einen Punkt machen könnte, ist nicht immer unbedingt meine beste Angewohnheit. In der Vergangenheit hat es mir aber gerade in der Arbeit für die Zeitung hat es mir insofern geholfen, als dass du oft mit Gesprächspartnern zu tun hast, die einfach nicht aufhören können zu reden. Und dort dann einfach mal gezielt reinzugehen in Gesprächslücken, ohne dem anderen jetzt das Gefühl zu geben, hey, ich habe dich jetzt hardcore mitten im Satz unterbrochen. Daher kommt dann dieses Unterbrechen.
Wo bist du damit schon mal richtig auf die Nase gefallen? Entschuldige, ich habe dich jetzt, glaube ich, selber unterbrochen, aber das muss ich kurz mal fragen.
Ach, also alles gut.
Das klingt so, du hast es jetzt schon einige Male gesagt, als würdest du da an bestimmte Vorfälle denken, als du negatives Feedback mal bekommen hast für dieses Reingehen.
Ah, na gut, sobald dann jemand mal sagt, ah, lass mich doch mal ausreden, dann weiß ich, gut, jetzt hast du mal ein bisschen, es ist mal ein bisschen zu bunt geworden. Nein, ich merke das ja selber an mir. Also es ist ja nicht so, dass ich das nicht an mir merke, aber manchmal, ich bin dann immer schon drei Gedanken weiter und will dann das Gespräch nach vorne bringen. Aber du hattest nach meinen journalistischen Einstiegen gefragt, beziehungsweise wie das alles angefangen hat. Und die Lokalredaktion Essen, das war glücklicherweise die Hauptredaktion im Haupthaus in Essen mit den ganzen, da war dann die Mantelredaktion im selben Haus, die ganzen Ratgeberseiten im Haus und eine Ratgeberseite hieß Ratgeber Computer. Das gab dann einmal im Monat eine ganze Seite über Computerspiele. Und ich wollte immer, war halt mein Hobby und meine Leidenschaft und habe mich dann dem Redakteur angeboten, mal ein paar Spiele zu testen und über diese Spiele zu schreiben. Und konnte das und durfte das machen und mit einer dieser, es war eine Sonderseite über LAN-Partys, die ich damals gebaut hatte oder wo ich ganz stolz drauf war, habe ich eine LAN-Party besucht, Equipment getestet. Dann war da eine ganze Sonderseite, wo ich alle Artikel geschrieben hatte, war ich ganz stolz drauf und das war dann auch das Belegexemplar, mit dem ich mich damals bei Giga beworben hatte, weil ich dann überlegt habe, so was kommt jetzt als nächstes, du bist im Studium fertig, Volontariat bei der WAZ willst du nicht machen, du willst nicht warten, bis du 30 bist, um dann vielleicht ein Volontariat zu bekommen. Das wäre noch zu viele Jahre hin. Mhm. Deswegen habe ich mich dann woanders beworben. Unter anderem auch bei Giga, habe dann ein Jahr lang nichts mehr von ihnen gehört, bis dann der Anruf kam, hey, kannst du nicht morgen zum Vorstellungsgespräch vorbeikommen? Sind dann am Ende 2-3 Tage später gewesen. Und ja, so bin ich dann bei Giga eingestiegen. Und lustigerweise der Grund, warum sie mich dann eingeladen hatten, weil sie jemanden in der E-Sports-Redaktion brauchte und ich halt diesen Artikel über LAN-Party, die so ein E-Sport geschrieben hatte. Und das passte dann sehr gut und habe den Job als Praktikant bekommen, bin dann Volontär geworden und dann On-Air tatsächlich Redakteur und On-Air. Und so fing das dann alles an.
Jetzt muss ich noch mal ganz kurz einen halben Meter zurücklaufen mit dir und mal fragen, welche Fächer hättest du als Lehrer, welche hätten dich gereizt? Also wenn du jetzt Deutsch sagst, dann werden alle Leute sagen, ah klar, klarer Fall, hätten wir uns gedacht.
Nur weil ich Germanistik studiert habe? Nein. Nein, tatsächlich nicht. Ich hätte Bio und Sport genommen.
Bio und Sport, das ist ja auch interessant. Warum die beiden Fächer? Also jetzt natürlich klar, die haben dir wohl gefallen, aber was genau daran war so faszinierend, dass du gesagt hast, so, die möchte ich auch unterrichten?
Ach, die haben mir gut gefallen.
Ach, jetzt hör auf.
Nein, ich weiß nicht, wie ich es anders beschreiben sollte. Ich hatte immer schon eine Leidenschaft für Biologie und oder Naturwissenschaften im Allgemeinen, aber vor allem Biologie hatten wir. Du hast ja nur einen begrenzten Horizont. Du bist gerade mit der Schule fertig, hast die Erfahrung gemacht, die man so in der Schule machen kann und die Fächer, die mir damals am besten gefallen haben, waren einfach Bio und Sport und deswegen wären das dann auch die Fächer gewesen, die ich dann direkt hätte studieren wollen.
Hast du zu dem Zeitpunkt eine Sportart aktiv ausgeübt?
Tatsächlich ja, ich habe Handball gespielt über 13
Handball,
Jahre.
Handball, krass, 13 Jahre. Ich habe das nie selbst gespielt, aber ich bin vertraut mit dem Spiel, mit der Kunst und habe auch ab und zu schon mal zugeschaut und ich muss dir sagen, knallharter Sport. Du, die rempeln aber ganz schön doll.
Ja, das kann mal ganz schön wehtun.
Bist du ein Mitrempler gewesen oder hast du dich da eher zurückgehalten?
Nun, ich bin vom Körperbau nicht unbedingt der größte und stabilste, deswegen musste ich mich dann immer eher auf das Ausweichen und schnell weg sein konzentrieren. Aber ich war jetzt nicht der klassische Mittelblock, 2 Meter groß, kräftig gebaut, das bin ich dann nie gewesen. Ja. Bin erst spät nachgezogen, weil als Kind, Jugendliche mal sehr zierlich, bin dann erst später mal rangewachsen auf die 1,80, vorher immer recht klein, deswegen war das mit mir und Mittelblock und Rempeln, hat das immer nicht so ganz funktioniert.
Du, das ist so lustig, als hätte jemand beim Entwurf unserer beider Leben irgendwie eine Station vertauscht, weil in der Zeit, als du beim Handball warst und gerade dich selbst körperlich beschrieben hast, war ich, Klammer auf, 1,90 und eher breit, im Leichtathletikverein. Ohne Witz, ich lüge nicht. Ich war als Teenager im Leichtathletikverein, aber ich muss es direkt ein bisschen einfangen. Ich war nur einmal dort, aber es hat einen Grund. Ich war einmal dort, weil ich mir irgendwie dachte, ach cool, ich glaube, das könnte mir hier gefallen. Und dann bin ich hin und mir fiel schon beim Betreten der Halle auf. Ich bin der Einzige, der so aussieht, wie ich aussehe hier. Der Rest sind alles so Menschen mit wahnsinnig grazilen Körpern. Also wirklich unglaublich ästhetische Erscheinung. Und dann ging es darum, direkt in der ersten Sitzung, oder wie man das nennt, im ersten Training, so heißt
Training.
Das. Ja, Sitzung
ist auch Gegenteil. Sehr schön.
Siehst du mal, wie weit ich schon weg
man
bin.
Man merkt, du hast es nur einmal gemacht, du warst nur einmal da.
Also es wackelte schon meine Karriere, als ich zur ersten Sitzung begrüßt habe und dann mir klar wurde, falsches Wording. Jedenfalls, da musste ich dann über einen Bock springen. Und einen Bock, wir alle haben es vor Augen, wie das Ding aussieht, habe ich selbstverständlich nicht geschafft. Bin so gesprungen, dass ich mir das Ding in den Bauch gerammt habe und dann habe ich geweint. Und das war der Moment, wo ich wusste, wir werden uns nicht mehr wiedersehen. Und dann bin ich gegangen. Das war meine einzige Berührung mit Leichtathletik, während du Handballbälle geworfen hast. Das ist doch super lustig, wie verdreht das hier manchmal ist.
Absolut. Wenn du dann mit 1,90, 2 Meter über den Bock gelegen hast und dir, und dir das Taschentuch hast bringen lassen.
Das war richtig schlimm. Ja, okay.
Hat nicht sein sollen, Dom. Hat nicht sein sollen.
Nee, hat nicht. Ich habe dann später.
Muss ja auch Spaß machen.
Ich habe später meine Sportart gefunden. In Heidelberg habe ich mit Rugby angefangen. Da habe ich gemerkt, jetzt sind wir daheim.
Ja, jetzt sprechen wir eine Sprache. Da hast du dann, ja, das war, klingt super. Ist auch eine total spannende Sportart.
Voll.
Ich finde das auch sehr faszinierend. Rugby guckt dann gerne auch mal die Six Nations Matches.
Ja, echt?
Ach. Ja, sogar einmal in England live im Stadion. Fand ich total faszinierend.
Krass.
Wie die, weil ich, man vergleicht das ja immer auch, also ich habe es dann immer gerne mit dem Fußball verglichen, wo ich im Fußball mich immer tierisch darüber aufrege, über diese gesamte Theatralik und wenn dann jemand einen auf die Mütze bekommt oder mal berührt wird und dann gleich dieses Fallen und Schreien und es ist ja Part des Spiels und diese Schiedsrichter anmaulen und Co. Aus dem Handball kannte ich das nicht. Gut, es wurde hart gespielt, aber am Ende, wenn der Schiedsrichter was gesagt hat, hat er was gesagt und wenn du halt gefoult hast, dann musstest du hast die Karte bekommen, 2 Minuten oder rot. Aus die Maus, ne, wäre nicht fair gespielt. Also beim Fußball immer dieses Theatralische und dann gegenüber das Rugby, die hauen sich auf die Nase und am Ende sagt der Schiedsrichter was und gut.
Ja.
Und keiner stellt das in Frage und alle ziehen sofort mit und das fand ich immer sehr erfrischend am Rugby, auch wenn ich die Regeln nicht verstanden habe. Also was die Damm, also das war mir alles ein bisschen zu kompliziert.
Ich habe aus sozialen Druck heraus immerhin, also süddeutsche Kindheit, man kommt ja nicht drum rum, musste ich natürlich auch in den Fußballverein, da war ich dann mit so 8, 9 Jahren und auch da stieß ich sehr schnell an Grenzen der Zulassung, weil man hätte ich eigentlich auch für später schon ahnen können, dass das nicht mein Sport ist. Ich habe was gemacht und jetzt ist mir völlig bewusst, die kurze Geschichte, die ich jetzt erzähle, wird mich in Ungnade fallen lassen bei den Menschen da draußen, vielleicht bei dir womöglich auch, aber ich erzähle sie trotzdem im Rahmen der Transparenz. So, folgendes, ich habe da Fußball gespielt, ich weiß auch gar nicht mehr wo, ich glaube auf einer Position, die es heute gar nicht mehr gibt, ich gucke auch keinen Fußball, so links, außen, hinten oder so, ich habe keine Ahnung, ich habe mitgespielt und jedenfalls, ich habe gemerkt, dass mir eine Sache besonders viel Spaß macht in diesem Sport und zwar dieses Reingrätschen, also dieses Anlauf nehmen.
Die Blutgrätsche.
Ja, genau. Das hat mir immer wahnsinnig Spaß gemacht. Und dann habe ich irgendwann angefangen und jetzt kommt der Punkt, wo ich auch heute, also wirklich mit Kopfschütteln zurückschaue und auch wirklich mich distanziere von Kindheitsdom. Ich habe festgestellt, es ist wirklich verdammt schwierig, vor allem wenn du nicht der Schnellste bist, den Gegnern reinzurutschen, wenn sie den Ball haben. Und dann habe ich irgendwann angefangen, den eigenen Mitspielern reinzurutschen, wenn sie den Ball hatten.
Ach, weil die da waren.
Ja,
weil die gerade da waren und der Gegner war schon weg und aus.
Sie rechneten ja nicht damit, dass der eigene Mitspieler ihn reinrutscht. Das habe ich ein paar Mal gemacht, dann bin ich rausgeflogen aus dem Verein. Ja, meine Fußballgeschichte, ne? Weißt du auch nicht, was man dazu sagen soll?
Nee, das Friendly Fire nennt man das, glaube ich, ne? Heute. Sehr gut.
Sehr gut.
So ein Maulwurf in den eigenen Reihen.
Ja. Oh, das war unangenehm. Also, na gut, das wollte ich nur kurz an der Stelle loswerden. So, und jetzt wieder zurück zu dem, was du erzählt hast. Sehr spannend, nämlich auch der Sprung dann von der Zeitung zu Giga. Wie bist du auf die Aufmerksamkeit geworden? Warst du einer der vielen Zuschauer, die einfach gewusst haben, okay, es gibt Giga und dann, wie auch sich wahrscheinlich viele gedacht haben, ich habe Lust, da zu arbeiten? Oder sah der Gedankenprozess ein bisschen anders aus?
Der Gedankenprozess sah so aus, dass die liebe Viola Tensiel, die du vielleicht auch kennst, war bei mir in der Watz, also hat mit mir zusammen in der Watz zur gleichen Zeit gearbeitet.
Ist das die liebe Freundin, von der du eben erzählt hast?
Nee, das ist eine andere. Das ist wiederum eine andere. Das ist eine Schulfreundin gewesen.
Das ist ja lustig.
Die liebe Vio war mit mir zusammen bei der Watz in derselben Lokalredaktion und war dann so irgendwann, so, ich bin jetzt weg, ich bin jetzt Netzreporterin bei Giga. Und dann haben wir sie, bis dahin kannte ich tatsächlich Giga nicht so sehr, weil das hat sich mir so ein bisschen entzogen, war nicht so mein Programm. Und hatte dann dadurch dann mitbekommen, dass es Giga gibt und habe mir das ein paar Mal angeguckt und gesagt, oh, das sieht ja ganz, sieht ja ganz nett aus. Die brauchen vielleicht Volos.
Wie spannend. Weißt du noch, wie dein Bewerbungsgespräch ablief? Kannst du dich noch an was erinnern? Also ich nehme alles, von Räumlichkeiten bis hin zu Menschen, die da waren, über Gefühle, was da alles im Raum abging.
Ja, ich war sau aufgeregt, weil ich musste mit früh am Morgen nach Köln fahren.
Von wo aus?
Ja, damals noch im wunderbaren Wanne-Eickel.
Wanne-Eickel.
War dann auch ein paar Jahre länger noch in Wanne-Eickel. Bin dann nach Köln gefahren, früh am Morgen, und saß dann bei unserem damaligen Programmdirektor Stefan Borg im Büro. Der wollte auch gar nicht so viel, also wenn ich es richtig erinnere, wollte der gar nicht so viel von mir wissen. Der wollte nur wissen, ob ich E-Sport so ein bisschen kann. Habe ich mal gesagt, ja, auch wenn das nicht so wirklich stimmte, weil meine Berührungspunkte mit E-Sport waren halt genau dieser eine Artikel. Das war es dann schon. Ich dann so, ja, ist halt irgendwas mit Gaming, ne? Kriegst du schon irgendwie hin. Und dann war die Frage halt, ja, wann kannst du anfangen? Kannst du nächste Woche schon anfangen, so in die Richtung? Es war die Zeit, wo die gerade diese Redaktion frisch aufgebaut haben, Giga auch so einen starken E-Sport-Fokus bekommen hatte und Notermann war. Und deswegen ging das dann alles sehr schnell. Da habe ich noch eine kleine Führung bekommen von Sven Hoffmann, meinem damaligen Redaktionsleiter. Und dann bin ich nach Hause. Und dann in der nächsten Woche fing das Ganze schon an. Und dann, ab der nächsten Woche war ich dann beim Praktikant mit Aussicht auf Volontariat bei Giga. Das ging alles sehr, sehr schnell und war auch irgendwie nicht richtig, also versucht dann immer das nicht so an mich ranzulassen und nicht zu euphorisch zu werden, weil das irgendwie so surreal war, wie schnell das dann alles ging. Mhm. Du bewirbst dich, die Bewerbung liegt ein Jahr lang in der Schublade, kriegst einen Anruf und zwei Tage später sollst du dann eine Woche später wieder als bei dem Sender anfangen, wo du für dich immer gesagt hast, wow, da würde ich super gerne arbeiten, weil es genau das ist, was meine Leidenschaft war. Und dann dazu noch das Thema Journalismus und Gaming verbinden. Und von daher musste ich mich da ein paar Mal kneifen. Aber hat alles gut funktioniert, das Praktikum gut überstanden. Und dann schnell das Volo auch bekommen, hab dann noch schnell das Volo bekommen und war eine unfassbar gute Zeit. Also die ganze Zeit bei Giga betrachtet, diese zwei Jahre, war eine Zeit, wo ich mich kreativ so krass austoben konnte. Mhm. Gerade als wir die eigene Sendung hatten und wir hatten einen Livestream, aber das war eher so ein Stream-Slot, der auf der Webseite eingebaut war und der irgendwie bei 5000 Leuten war der irgendwie voll. Aber da gab es so dieses ganze Thema YouTube-Livestream oder Twitch-Livestream, das hatten wir alles nicht. Das war ja, wir hatten die Webseite und dann war ein Streamer auf der Webseite eingebaut und ja, dann gab es diese digitale Erreichbarkeit mit technisch Millionen von Menschen, die es theoretisch gucken konnten. Mhm. Ich glaube, was war das? Astra Digital oder so?
Ja, ich glaube auch, ja, irgendwie so, ja.
Es war sowas ganz Obskures, keine richtige Reichweitenmessung und wir haben eigentlich vor uns hingearbeitet, ohne wirklich, also mit dem Feedback der Communities in den Kommentaren und in dem Livestream selber, aber gar nicht groß auf Zahlen geguckt, weil wir wussten irgendwie, der Stream war irgendwann voll, weil dann waren die 5000 Leute erreicht und mehr ging eh nicht.
Das ist auch so lustig.
Also. Und wer dann im TV geguckt hat, keine Ahnung. Und dann haben wir einfach den Content gemacht, den wir gerne selber hätten sehen wollen und wovon wir, mein damaliger Kollege Florian Kamholz und die Redaktion, von dem wir gesagt haben, hey, das ist doch irgendwie ganz spannend und ganz cool und haben das gemacht. Und deswegen war das eine super kreative Zeit, wenn uns niemand reingeredet hat. Wir haben das gemacht, was wir machen wollten, konnten die Entscheidung für uns treffen, die wir machen wollten. Einzige Bedingung war, gib halt kein Budget aus. Mhm. Mach einen 4 Stunden Live-Rate und hol dir Gäste ran, aber ohne Budget. Haben wir alles hinbekommen, ja. Verstehe mich nicht falsch, aber ja. Hat alles gut geklappt, aber das war so die einzige Vorgabe, kein Geld auszugeben. Und den Rest haben wir dann im Team gemacht.
Kannst du dich erinnern an einen Moment des Kulturschocks, als du da angefangen hast? Weil ich meine, Westdeutsche Allgemeine Zeitung versus Giga, also das ist ja schon eine andere Welt, in die man sich da begibt.
Das war eine total andere Welt. Also damals bei der WAZ wurde noch geraucht in den Redaktionen. Also das war so, du kamst nach Hause und hast gerochen wie so ein Aschenbecher, weil dann teilweise jemand irgendwelche Ekel-Zigarillos geraucht hat. Und du bist halt jeden Abend nach Hause und hast halt echt gemufft. Internet war nicht zugänglich, weil das war nur für Redakteure und Freie durften nicht im Internet recherchieren und so eine Geschichten. Wie gesagt, ich will die Zeit gar nicht missen. Das war eine tolle Zeit bei der WAZ, weil ich echt viel gelernt habe zum Thema journalistisch arbeiten. Ganz tolle, clevere Redakteure, die sehr unterstützt haben und sehr viel geholfen haben. Aber die Kultur in diesem Haus war zur damaligen Zeit, das muss ich auch sagen, ist jetzt auch ein paar echt viele Jahre her, ja. War damals halt noch recht super hierarchisch geprägt und sehr viel war ganz anders, als es dann tatsächlich bei Giga war, wo der Wahnsinn irgendwo Programm hatte, auch wenn es alles die ganzen Aufnahmeleitungen und Co. einmal versucht haben, Struktur reinzubringen, aber es war dann doch echt hoch chaotisch an vielen Stellen und alles mit der sehr, sehr heißen Nadel genäht. Aber das war schon eine sehr, sehr große Umstellung, die Art und Weise, mit Leuten umzugehen, auch dieses Menschen Vertrauen zu geben, ihre Sachen machen zu können. Also diese ganze Sendung, so wie wir sie gestaltet haben, unsere World of Warcraft-Sendung und auch Online-Welten oder Roffel TV hat so funktioniert, weil man dem Team und mir oder auch generell dem Team so vertraut hat, dass wir unsere Sachen richtig machen. Niemand hat uns kontrolliert, hat Sachen abgenommen groß. Und das hat so viel dazu beigetragen, selbstständig arbeiten zu können, wohingegen bei der Zeitung wirklich jeder Text, der online gegangen ist, musste von einem anderen Redakteur gegengelesen werden, wurde kontrolliert. Finde ich ja prinzipiell auch nicht schlecht, was Vier-Augen-Prinzip betrifft. Aber diese Themen, diese freie Themengestaltung und dieses kreative Arbeiten, das war insofern der Kulturschock, weil auf einmal ich gemerkt habe, wie viel man doch erreichen kann, wenn man Menschen vertraut, ihre Arbeit richtig zu machen und wie gut das werden kann. Also das war so der für mich so ein Augenöffner, was Vertrauen doch bei Menschen ausrichten kann und was für ein hoher Motivator Vertrauen doch sein kann.
Das heißt, du hast auch gemerkt in dieser Zeit, dass diese Arbeitsweise auf dieser kreativen Spielwiese, die relativ weit gefasst ist, ohne dass da überall Aufseher stehen und sagen, so, das gucken wir uns jetzt erstmal an, bevor du damit irgendwas machst. Das war ein Arbeitsumfeld, in dem du dich sehr schnell sehr wohl gefühlt hast. So klingt es zumindest.
Absolut. Und das ist auch etwas, was ich ja dann auch immer, wenn ich dann den Sprung machen kann zu dem, was ich jetzt mache, weil du sagst, ja, ich bin jetzt weit weg vom Journalismus. Aber wir arbeiten jetzt auch sehr viel mit Talent oder wir arbeiten nur mit Talent zusammen. Mhm. Und das Wichtige und eine der wichtigen Jobs, die wir haben, auch Kunden zu erklären, dass es wichtig ist, Talents ihre kreativen Freiräume zu lassen, weil sie dann einfach besser performen und weil sie dann einfach hinter dem Thema stehen, ihre Sache besser machen, kreativer sind und am Ende das Endergebnis viel, viel charmanter ist, als wenn ich jemanden kontrolliere und jeden einzelnen Wortfetzen vorgebe. Von dadurch, dass ich das selber aus eigener Erfahrung mitgemacht habe, kann ich da so viel mit voller Inbrunst diese Fahne schwenken für die Leute machen, was sie gut können.
Ich möchte noch mal ganz kurz zu diesem Giga-Kapitel zurückkehren, weil da ist nämlich noch was Spannendes dabei gewesen in so einem Nebensatz von dir, das glaube ich aber noch mal ein Big Deal sein kann, und zwar, also für dich damals zumindest, als es dann hieß, so, und jetzt auch mal on air, also jetzt setzt sie auch mal vor die Kamera, was ja dann von dem, was ich zumindest jetzt hier mir aufgeschrieben habe, mit die erste Erfahrung für dich in dieser Art und Weise war, vor Publikum irgendwie zu moderieren und zu sprechen. Wie war das denn eigentlich? Wie kam das denn und wie hast du dich denn damit so geschlagen?
Am Anfang bin ich gestorben, mehrfach vor jeder Aufzeichnung. Bis ich dann irgendwann gemerkt habe, gut, irgendwas wird gesendet. Also egal, wie gut du vorbereitet bist, wie schlecht du vorbereitet bist, ob Gäste da sind, ob der Ton funktioniert oder nicht, die Kamera läuft, Punkt. Und das irgendwas wird passieren. Und dann in dem Wissen oder das mehrmals gemacht zu haben, hat dann irgendwo in einem die Bestätigung heranwachsen lassen, dass das schon irgendwie funktionieren wird. Also so viel zum Thema, wie habe ich mich gefühlt? Wie ist das Ganze gekommen? Das hat sich so langsam eingesneakt. Ich habe mich so ein bisschen on air gesneakt, hört sich falsch an, als würde bedeuten, dass ich einen Plan gehabt hätte. Hatte ich nicht, sondern wir haben in der E-Sports-Redaktion immer überlegt, wie können wir unsere gesamte Woche füllen, welche Themengebiete kann man einführen. Und eins war, dass wir immer montags in E-Sports Insight, hieß die Sendung noch, neue Titel vorgestellt haben, die in irgendeiner Art und Weise was mit Multiplayer und E-Sports zu tun haben könnten. Und in dem Kontext bin ich immer mal wieder dann als Experte reingekommen und habe dieses Spiel erklärt den Zuschauern dann dieses Spiel erklärt, was vorgestellt. Und das hat wohl ganz gut funktioniert. Und das war die Zeit, in der dieser World of Warcraft Hype und Zug so richtig angezogen hat. Und dann hat der Sender irgendwann gesagt, hey, wir müssen unbedingt was mit World of Warcraft machen. Und dann war die Diskussion, wer macht das? Und mein damaliger Chef hat dann glücklicherweise gesagt, hey, das wäre doch cool, wenn Florian Kamholz und der Philipp das machen. Und so bin ich dann, wie die Jungfrau zum Kinde, an meine eigene Sendung gekommen, beziehungsweise am Anfang haben wir das ein bisschen aufgeweichter, indem wir gesagt haben, wir machen World of Warcraft und alles, was so mit dem Thema MMORPG zu tun hat, deswegen auch Online-Welten in Kooperation mit der damaligen Webseite onlinewelten.com, wo es dann wirklich um viele Themen ging. Wir haben dann irgendwann festgestellt, es ist halt ein großes Interesse an World of Warcraft per se und haben dann die Sendung quasi ausgegründet und damit dann zwei Sendungen gehabt. Einmal MMORPGs im Allgemeinen und World of Warcraft im Speziellen. Und da wir uns quasi in der Redaktion als die MMO-Experten etabliert hatten oder beziehungsweise auch dafür bekannt waren, dass wir diejenigen waren, die World of Warcraft gespielt haben, waren wir dann die Glücklichen, die den Job dann zu bekommen.
Spielst du heute noch WoW?
Nein, tatsächlich nicht.
Wann hast fünf du denn, Jahre. Ich wollte gerade fragen, wann hast du den Absprung geschafft?
Das klingt ja so, als wenn ich...
Er ist mit voller Absicht so formuliert.
Bist du schon clean? Bist du schon clean? Ich habe tatsächlich fünf Jahre gespielt, nach meinem Weggang von Giga dann aufgehört, dann fünf Jahre pausiert, um dann wieder anzufangen. In der Zeit habe ich ganz viele MMOs durchgespielt und nichts hat mir so gefallen wie World of Warcraft. Und dann nochmal fünf Jahre lang, habe dann nochmal fünf Jahre gespielt, bis ich dann irgendwann keine Lust mehr hatte.
Das ist so spannend, dass du das sagst, weil so viele Leute, sage ich dir nichts Neues, die sind ja so richtig in ein WoW-Loch gefallen. Die kommen da oder kamen da jahrelang nicht mehr raus, weil, also ich meine, Sucht ist ein großes Wort, aber es war schon schwierig für viele Menschen, sich da wieder rauszulösen, weil diese Spiele ja auch auf eine gewisse Weise designt sind, dass du dort viel Zeit verbringst, du lernst da ja auch Freunde kennen und wir kennen all diese Spiele. Hast du eine Ahnung, warum das bei dir so gesund blieb, dieses Verhältnis zumindest im Rahmen von dem, was du bisher gesagt hast, klingt das alles nach einer sehr gesunden Beziehung zu diesem Spiel. Aber ich hätte mir auch in der Vorbereitung gedacht, Mensch, der hat eine eigene Sendung, die Leute erwarten, dass der da Profi ist, der aber hat doch wahnsinnig viele Anreize, sich in dieses Spiel reinzuwerfen und gar nicht mehr aufzutauchen.
Ja, das Schöne war, dass wir ja nicht, dass Florian und ich ja nicht die Sendung alleine gemacht haben. Florian war auch immer so der Experte in Richtung Raids und Co., also der hochklassige Content mit Raid-Gruppen und Co., das war nie so mein Ding, hatte ich nie so richtig Lust drauf. Ich war dann eher so der für die Sammelleidenschaften hier und andere bunte Themen dort. Hat auch dazu geführt, dass ich irgendwann, weil wir keinerlei Unterstützung von Blizzard damals bekommen hatten, also wir haben alles für uns selber erspielen müssen, hab dann teilweise bis mitten in die Nacht irgendwelche Dungeons gefarmt, nur um ein Item zu bekommen, was ich dann am nächsten Tag in der Sendung zeigen konnte, nur um auch zu zeigen, hey, guck, ich hab es wirklich. Also ich habe dieses so ein Set voll gemacht und diese Set-Items sind nicht gedroppt und dann bin ich halt dann bis in die Nacht dann in diese Dinger reingegangen. Hatte aber immer insofern den gesunden Bezug, dass ich mir immer gesagt habe, dass das Spiel immer zweitrangig ist. Also egal, eine private Verabredung, wie hätte immer den Vorrang gehabt. Mhm. Also wenn irgendwie ein Raid geplant wäre oder eine Gruppendingens und dann hätte jemand gesagt, hey, lass uns doch was machen, hätte ich immer gesagt, ja, wir machen was. Also für mich war immer so Real Life oder Freunde treffen war mir immer wichtiger als World of Warcraft. Und das war eigentlich, fand ich, eine ganz gesunde, oder hat vielleicht auch dazu geführt, dass es halt nie bei mir überhand genommen hat. Auch wenn ich echt gerne und gut und lange gespielt habe. Und ganz aufgehört habe ich irgendwann, weil es mir einfach zu öde wurde, weil ich wollte, es war sehr, sehr repetitiv. Du hast den Content durchgespielt und hast dann dir die Ziele gesetzt, die du selber erreichen möchtest. Und meine Ziele waren irgendwie alle Mounts sammeln, alle Pets sammeln, die ganzen irgendwelche Eigentoys, alle Toys sammeln. Hab dann die ganzen Datenbanken durchgecrawlt, wo ich was bekommen kann und hab das dann verfolgt. Und das war so meine Sandbox, in der ich nach und nach mein Sammelalbum quasi voll machen wollte oder Ruf haben. Aber irgendwann war es halt immer dasselbe. Und wenn man es halt vernünftig machen möchte, dann muss man halt auch diese Sachen alle machen, um den Ruf zu farmen, deine Daily Quests und Co. Und irgendwann habe ich keine Spaß mehr dran gehabt, weil es nur noch repetitiv und eher eine Pflichtübung war. Und das hab ich mir dann irgendwann gesagt, ne gut, dann war es das jetzt, danke. Hatte eine geile Zeit. Also wie gesagt, das war das Spiel, was mich mit 10 Jahren Spielzeit oder mit nicht 10 Jahren Spielzeit, aber mit über 10 Jahre hinweg haben mir sehr viel gegeben hat. Das hat mir in meiner Karriere weitergeholfen. Es hat mir viel Spaß gemacht, aber irgendwann war dann gut.
Ja.
Und ich freue mich immer. Ich habe meine Collectors Edition noch zu Hause, stehen noch hinter mir am Schreibtisch. Und ich freue mich, dass World of Warcraft Teil meines Lebens war, aber jetzt ist halt auch gut.
Apropos, irgendwann war dann gut. Wie kam es dazu, dass du bei Giga dann weggegangen bist? Weil ich glaube, von dem, was ich gelesen habe, das war eine Entscheidung von dir. Also du hast gesagt, ich kündige. Und von dem, was du ja bisher erzählt hast, klingt das ja erstmal nach dem perfekten Anlass, mal richtig tief die Stirn zu runzeln. Weil es klingt so, tolles Arbeitsumfeld, liebe Kolleginnen und Kollegen, du kannst dich da kreativ entfalten. Was war denn da so los, dass du dann gesagt hast, so, nächste Station kannst du direkt vorwegnehmen, PR-Manager Europa bei Frogstar Online Gaming. Also was war denn da los?
Ich hatte gute Verbindungen zu Frogstar, beziehungsweise auch Online-Welten als Tochterfirma, weil das die Firma war, mit der wir in Kooperation Online-Welten-TV quasi umgesetzt haben. Das heißt, das waren die Menschen, dadurch kam diese Verbindung. Und ich war nach den Jahren Giga, auch wenn ich sie sehr hoch hänge und mir sehr viel Spaß gemacht hat, irgendwann war so die Frage, wie soll das jetzt beruflich weitergehen? Der Sender hatte sich gerade umgestellt, der Sender ist weg von den Langformaten, diese Langstrecke, die wir immer gegangen sind, mit 1-Stunden-Sendungen und 4-Stunden-Raids am Wochenende, ist auf viele snackable Häppchen runtergegangen, das heißt 15 Minuten hier, 15 Minuten da. Und das war A, nicht so meins, dieses super kurze, sondern weil ich auch den Eindruck hatte, gerade wenn du im Livestream sitzt, brauchst du Zeit, um Themen zu erzählen und Themen und Stories zu erzählen. Und da reichen halt 15 Minuten nicht aus. Das heißt, das war so ein bisschen der Punkt, wo ich auch inhaltlich nicht mehr so ganz mit der Entwicklung des Senders konform ging. Plus ich mir die Frage gestellt habe, wie soll es jetzt weitergehen? Und habe ich dann überlegt, ja, wo soll es hingehen? Und Spielindustrie ich wollte unbedingt in der Spieleindustrie bleiben. Und dann bot sich die Gelegenheit, auf die PR-Seite zu wechseln, weil ich mir irgendwann auch für mich gesagt habe, so, du kannst jetzt theoretisch weiter im Fernsehen bleiben, aber es gibt so viele Leute, die on-air unterwegs sein wollen, die sind auch alle sehr viel besser als du selber, warum da dein Glück versuchen? Und dann fand ich es nur naheliegend und logisch, diese PR-Schiene, in diese PR-Schiene zu gehen. Und dann hatte ich die Möglichkeit, in Berlin anzufangen. Das war spannend, weil das war bis zu dem Zeitpunkt das erste Mal, dass ich wirklich außerhalb meines ehemaligen Heimatortes oder meine Heimatstadt hätte leben müssen. Ich habe zwar in Köln gearbeitet 2 Jahre lang, aber bin jeden Tag von Wanne-Eickel nach Köln getigert mit meinem Auto.
Eine Stunde Autofahrt, ne?
Eine Stunde hin, eine Stunde zurück, in guten Nächten 45 Minuten. Also ja, sehr gut. Die A2 und A3, die kann ich dann in- und auswendig. Deswegen war das war ein großer Schritt für mich. Und dann sage ich, das ist ein Abenteuer, auf das ich mich gerne einlassen würde. Das Spiel war auch mit Runes of Magic das richtige Spiel zur richtigen Zeit, nämlich so ein WoW in quasi kostenlos, wenn man es mal so sagen, salopp sagen, also mal ganz verkürzt sagen kann. Deswegen passte das inhaltlich auch gut für mich. Team war großartig, die Leute waren großartig. Ich kann nicht zum Teil auch schon durch diese Kooperation mit Online-Welten. Und dann habe ich gedacht, ja gut, ach komm, wenn nicht jetzt, wann dann? Versuch's es einfach mal. Und das ist jetzt 14 Jahre her. Ja. Seitdem in Berlin.
Ja, und es ist überhaupt, finde ich, ein super krasser Scheideweg eigentlich so für Philipp Senkbeil, der vorher vor allem journalistisch gearbeitet hat und jetzt quasi zum ersten Mal den Fuß streckt in die Welt der Public Relations, wo es dann darum geht, quasi Team XY zu sein, Teil eines, also, oder lass mich anders sagen, einfach, wie man PR-Arbeit eben macht, ein Produkt vorzustellen und natürlich, bei aller Ehrlichkeit, die man ja auch dann anbringen will, man ist schon interessiert daran, damit die Leute die Produkte toll finden. Hast du da mal gedacht, oh Gott, kann das meine Welt sein? Ausgebildet, Westdeutsche Allgemeine Zeitung, Giga Games und jetzt soll ich hier ein Spiel möglichst vorteilhaft vertreten? Gab es da mal den Moment, wo du dich in dein Kämmerchen dann gesetzt hast, die Kerze angemacht hast und aus dem Fenster geguckt hast und gedacht hast, so, ist das der Weg? Ist das richtig? Wie fühlt sich das an?
Du meinst, wie sich das anfühlt, auf der dunklen Seite der Macht zu sein?
Ich habe extra das nicht gesagt. Das extra nicht gesagt, weil diese Formulierung, das ist genauso wie Spieleperle und Fans schlagen zu. Das sind so Floskeln. Ich alter jedes Mal 5 Jahre, wenn ich das höre. Deswegen habe ich es nicht gesagt.
Sag es noch dreimal und dann fällt dir der Stream aus.
Dann wird diese Folge nicht erscheinen. Willst du das wirklich?
Kommt drauf an. Ich beobachte das nochmal, wie sich entwickelt und du weißt, wenn ich dann das paar Mal noch einstreue, dann weißt du, ich war nicht so ganz happy.
Sehr gut.
Nein, ich hatte tatsächlich nie den Eindruck und auch das Gefühl, dass ich hier für etwas einstehen muss, hinter dem ich nicht stehe. Ich hatte immer das Glück in meiner PR-Karriere, mit auf Produkten arbeiten zu dürfen, die auch wirklich überzeugend waren. Und das hat mir sehr geholfen, das hat mir sehr geholfen, meinen Job gut machen zu können. Und ich habe auch immer versucht, und da hat mir tatsächlich diese PR, diese Journalismusausbildung geholfen, zu verstehen, was möchten jetzt eigentlich Journalisten, worum geht's denen, woran ist denen gelegen, wie wollen sie behandelt werden, welche Art von Informationen brauchen sie, wie wollen sie diese Informationen bekommen, weil ich bei GIGA ja genau auf der anderen Seite war. Wir hatten viele PR-Leute bei uns, die ihr Spiel präsentieren wollten, und ich in der Position desjenigen, der es präsentiere, habe mir öfter mal so, warum können die das nicht so machen? Warum können die das nicht so machen? Und dann hatte ich zum ersten Mal die Gelegenheit, dann wirklich auch diese Themen auch wieder das umzusetzen. Auch da wieder hatte einen großartigen Chef bei Frogster, der mir echt viel beigebracht hat, ein paar Lebensweisheiten und berufliche Lebensweisheiten näher gebracht hat und der auch mich hat an der sehr langen Leine hat laufen lassen. Was dann auch wieder dazu geführt hat, dass ich sehr schnell und mich sehr kreativ im PR-Dasein austoben konnte. Und wie gesagt, Leitlinie war immer zu sagen, so was, wie hätte ich es gerne gehabt, wenn ich auf der anderen Seite wäre. Mhm. Und dazu kamen, wie gesagt, die guten Produkte. Das hat geholfen, den Job, hinter dem Job stehen zu können und hinter dem Produkt stehen zu können.
Und du hast auch gemerkt, diese Arbeit, ne, diese Öffentlichkeitsarbeit, so, ich habe auch auf YouTube, gibt es da ganz, ganz nette Interviews mit dir aus dieser Zeit, also nett im Sinne von, das ist schon so lange her und das ist einfach so schön, so weit in die Vergangenheit gucken zu können. Da gibst du Interviews Journalisten, Journalistinnen und Bloggern und so weiter über Spiele, die du da vertreten hast. Das war eine Arbeit, die dir dann auch, in die du dich eingefunden hast, oder? Also du wirktest zumindest vor der Kamera jetzt nicht wie jemand, der sich da durchquälen muss.
Nee, gar nicht. Dadurch, dass ich ja diese Kameraerfahrung bei GIGA hatte, war dann irgendwann auch dieses, ne, wie ich meinte, dieses, am Anfang war es noch, hey, ich werde jetzt hier sterben. Ich sterbe hier qualvollen Todes vor der Kamera. Das hatte ich glücklicherweise durch die Zeit bei GIGA abgelegt und konnte deswegen auch mich vor der Kamera bewegen und hatte deswegen auch keine Probleme, Journalisten Rede und Antwort zu stellen. Und es war halt Spaß, war echt eine tolle Zeit. Ich war dann irgendwann auch PR-Manager für Europa und habe dann im PR-Touren durch ganz Europa gemacht und dann dort Interviews gegeben und auf der Gamescom dann irgendwie 8 Stunden im Kabuff gesessen und den ganzen Tag lang allen dasselbe erzählt und trotzdem musste ich so tun, als ob es das erste Mal wäre. Also das hat Spaß gemacht. Also ich kann das nicht anders sagen. Das war eine schöne Art. Und dieses Präsentieren hat, wie gesagt, irgendwann habe ich es halt dann gelernt oder habe dann auch gemerkt, dass ich das irgendwie ganz gut kann. Und da hat's dann, deswegen hat das wunderbar gepasst in der PR.
Hat eigentlich diese Perspektivenverschiebung, dass du jetzt in der PR gearbeitet hast, irgendwie dein Bild vom Spielejournalismus verändert, wenn man den ganzen Tag mit Leuten zu tun hat, die vielleicht auch einfach mal nicht so dolle Fragen stellen? Weil ich frage mit dem Hintergrund damals, vor Pandemie, in dieser grauen Vorzeit der Menschheit, als man noch auf Events gehen konnte und es überhaupt welche auch gab. Da gab es Presseevents und die Gelegenheit, mit Entwicklerinnen und Entwicklern zu sprechen, wobei ich mir leider da fast sparen kann, gendern, eigentlich Entwickler, die waren dann dort vor Ort und dann konnten Journalisten mit denen sprechen und ganz oft entweder dieser Fragenkosmos, den man dann so mithören konnte, war, okay, jetzt im Vergleich zu Teil 1, wie viele neue Waffen gibt es in Teil 2 und Vorbesteller haben nochmal welche Vorteile gegenüber anderen? Das war das eine Sache, was mich immer genervt hat. Und das andere war, wenn du mal wirklich eine kritische Frage gestellt hast oder eine, die weitergehend geht, da weiß ich noch, Schatten von Mittelerde war das, glaube ich, damals war ich bei Warner Brothers auf dem Presseevent und im Spiel, das wir anspielen durften, gab es eine Ingame-Währung und dann habe ich im Entwicklerinterview gefragt, was hat es denn damit auf sich? Wird es da später mal Mikrotransaktionen geben? Da haben sie das Interview abgebrochen.
Auch gedacht, großartig.
Aber was soll das denn? Und da, und mit diesen Erinnerungen im Hinterkopf frage ich jetzt dich nochmal, hat das mit dir was gemacht? Hast du dir da irgendwann gedacht, so, boah, also es ist ja auch manchmal ein bisschen mühsam, mit diesen Menschen zu arbeiten. Wie waren denn da so deine Erfahrungen auf dieser Seite?
Nee, überhaupt nicht. Also mühsam war es auf keinen Fall, weil wir ja nicht nur mit Spielejournalisten gearbeitet haben oder rein oder Publikumspresse und Co., sondern es war eine bunte Mischung aus Journalisten, die, und selbst innerhalb der Gaming-Journalisten hattest du dann diejenigen, die sich wirklich etwas hart, ein bisschen intensiver mit dem Thema MMOs beschäftigen, muss ja auch sagen, das war halt immer, MMOs waren damals, waren ein Nischenthema.
Ja.
Runes of Magic war jetzt nicht das Spiel, was jetzt als AAA-Titel von allen super heiß begehrt war, sondern die Art, wir haben uns tatsächlich, es war sehr begehrt und es war auch das erste MMO, wo die Games darüber berichtet hatte damals, aber am Ende waren wir immer noch in dieser Rolle von, wir sind ein Stück weit auch demütig, weil wir uns, weil uns nicht die Bude eingelaufen wird, sondern uns lag sehr viel daran, gutes, eine gute Beziehung Journalisten aufzubauen. Und die kamen dann immer mit den, und unser Job war, und das war auch unser Wunsch, war so viel wie, wir haben uns immer gefreut, wenn das Interesse an unserem Produkt da war. Und haben in dem Kontext natürlich dann auch gerne die Fragen beantwortet. Und es war insofern abwechslungsreich, weil halt die einen Journalisten kamen, hatten überhaupt nichts mit dem Thema Gaming zu tun. Die anderen waren eher auf dem Allgemeinen, waren eher allgemein unterwegs. Die anderen waren eher tiefer in, waren Fanseiten. Und dadurch hat sich's eigentlich sehr gut die Waage gehalten. Und du musstest nicht jedem Journalisten mit seinem Interview was anderes erklären. Wir haben auch Interviews nie in der PR bearbeitet, sondern haben auch immer gesagt, hey, das sollen dann doch lieber unsere Community-Manager machen oder die Leute, die wirklich sich sehr intensiv mit dem Spiel auskennen. Das heißt, ich als PR-Manager habe dann tatsächlich eher koordiniert, was Interviews betrifft, als tatsächlich dann auch selber zu stellen. Und unser Ansporn war immer, jede Frage ernst zu nehmen und jede Frage zu beantworten, wenn sie kritisch war. Wobei ich muss gestehen, dass ich mich gar nicht an so harten kritischen, an so harte kritische Fragen erinnern kann.
Ja. Ja, ja, das glaube ich dir sofort. Also das glaube ich dir sofort. Wie gesagt, also ja, da, also Events, die an mir vorbeigegangen sind, wo ich mir gedacht habe, also vielleicht musst du doch nochmal Archäologie studieren, vielleicht ist es doch der falsche Weg, den du hier gerade gehst. Also ich finde halt, wie gesagt, also, wir müssen das jetzt auch nicht ausräumen, weil, aber trotzdem, das ist was, darüber denke ich so oft nach. Dieses Interview abbrechen, das ist einfach, finde ich, du kannst mir sehr sicherlich auch mit deiner PR-Erfahrung sagen, so mit das Schlechteste, was du doch eigentlich machen kannst.
Ist kein cleverer, also ist nicht so der beste Schachzug, weil du musst damit rechnen, dass das natürlich dann in die Öffentlichkeit, in die Öffentlichkeit getragen wird. Also wie man das abbrechen kann, ist mir auch schleierhaft als PRler. Also das machst du in der Regel. Solltest du in der Regel nicht machen. Ist auch unhöflich. Also ne, du als Journalist verbringst, dein Job ist es, darüber auch Fragen zu stellen. Das ist halt nun mal der Job des Spielejournalisten, diese Fragen zu stellen. Und als guter PRler ist es dein Job, diese Fragen nach bestem Wissen und Gewissen zu beantworten.
Ich habe ihm ja auch keine Taschenlampe ins Gesicht gestreckt und gerufen, so, du kannst hier erst wieder raus, wenn du mir das beantwortest. Ich war halt einfach nett, aber ich habe halt gefragt. Und das hat gereicht, damit die Zelte abgebrochen werden. Ah, das war toll. Es gibt hier noch zwei Dinge, die ich dich noch etwas ausführlicher befragen will. Und ich hoffe, beziehungsweise gib mir einfach ein Signal oder steh einfach auf und geh, wenn du sagst, der Raum ist jetzt belegt, da kommt gleich jemand rein. Aber die würde ich noch bis dahin gerne mitnehmen. Und zwar zum einen kommt jetzt noch eine Station in deinem Leben, die gibt mir am meisten Rätsel auf, weil ich die am schwierigsten zuordnen kann. Aber ich habe die Vermutung, das ist eine der spannendsten gewesen. Und zwar 2010 Managing Director Online-Welten. Und ich habe da im Hinterkopf noch sowas wie, da warst du plötzlich verantwortlich für eine ganze Reihe von Websites. Ist das richtig? Habe ich mir das richtig gemerkt?
Das Schöne ist, du hast ja gerade den Grundstein dafür gelegt, wie man am besten sich in Interviews nicht verhält. Nämlich aufstehen und gehen. Deswegen hast du mit meiner Antwort hast du mir natürlich voll die Möglichkeit genommen, das jetzt diesen Move jetzt durchzuführen. Also deswegen.
Ehrlich gesagt, nach dem Satz weiß ich nicht mehr, ob das jetzt gut war oder schlecht war.
nein, deswegen, du hast mir meinen Exit genommen. Deswegen,
ja, sehr gut, dann hervorragend.
deswegen bleibe ich jetzt hier. Nein, um Gottes Willen. Das war auch wieder dieses Thema, du hast 2 Jahre jetzt diesen Job gemacht und ich hatte das Gefühl. Oder war es 3? Ich glaube, ich weiß gar nicht, wie lange.
Also laut meiner Unterlagen von 2008 bis 2010.
Ja, okay, dann habe ich, guck, da habe ich 2 Jahre, habe ich 2 Jahre nur PR gemacht.
Ja.
Aber schick. Nach diesen 2 Jahren auch da wieder die Frage, die ich mir gestellt habe, so jetzt hast du das 2 Jahre lang gemacht, jetzt doppeln sich dann die Fragen dann doch schon öfter mal von Journalisten, beziehungsweise man hat das jetzt alles schon mal irgendwie gemacht. Und dann habe ich mir auch die Frage gestellt, so wie kann das bei mir weitergehen, wie damals auch bei Giga. Und ich habe damals bei Giga keine Möglichkeit mehr gesehen, mich weiterzuentwickeln. Und ich habe auch bei Frogstar in dem PR-Team, in dem Kontext und zu der Zeit keine Möglichkeit gesehen, mich weiterzuentwickeln. Und glücklicherweise hatte Frogstar eben diese wunderbare Tochter, diese Online-Welten, Network GmbH. Und da bot es sich dann an oder habe ich dann die Möglichkeit bekommen, mich dann innerhalb derselben Firmenfamilie wieder ins Journalistische zurückzukehren, weil ich das so ein Stück weit wieder vermisst habe, diese Kreativität. Am Ende ist es nicht das geworden, was ich mir vorgestellt hatte, weil durch Managing Director, Editor in Chief war ich eher derjenige, der für die Betreuung von tatsächlich Webseiten zuständig war. da muss ich nochmal ausholen, das Geschäftsmodell von Online-Welten. Ja. Wir waren auf der einen Seite, war Online-Welten eine Webseite, die onlinewelten.com, redaktionelle Webseite zum Thema MMO, der besagte Partner, mit dem wir bei GIGA damals die Online-Welten-Sendung gebaut haben, gemacht haben. Und Online-Welten hatte gleichzeitig ein großes Webseitennetzwerk, die bei uns oder die durch uns vermarktet wurden. Und mein Aufgabenfeld war dann tatsächlich vor allem die Betreuung dieser Webseitenpartner. Das sieht auf den ersten Blick natürlich erstmal nach einem interessanten Sprung aus, beziehungsweise nicht so richtig logisch von dem Thema Journalismus, PR, hatte aber tatsächlich eine komplett neue Facette, weil ich auf einmal dieses ganze Thema Vermarktung, in diesem ganzen Thema Vermarktung, Webseitenvermarktung viel stärker involviert war und das Betreuen vom Partner, was dann lustigerweise ja auch der Ausschlag war, warum ich dann irgendwann bei den YouTubern gelandet
ja,
bin oder bei
ich
den Influencern
gesagt,
gelandet sind.
Alles greift hier in diesem Lebenslauf ineinander. Es ist ein Mal nach Zahlenbild, wo einfach alles stimmt. Unglaublich, hier greift ja alles ineinander über.
Es war das tatsächlich so. Ich war derjenige, der sie online, also mich, wir haben es damals, diese Drittpartner, die nicht, ne, es waren keine Webseiten, die uns gehört hatten, sondern wir waren nur in Anführungszeichen für die Vermarktung zuständig. Aber durch diese Betreuung war ich bei uns im Haus die Person, die sich am meisten beschäftigt hat mit dem Betreuen von Drittpartnern. Der Rest der Firma war sehr auf sich selber zentriert. Ne? Du weißt, als Journalisten und Co. als Journalist oder auch als Redaktionsteam bist du sehr auf dich und deinen Content fokussiert. Ne? Mhm. Wie kannst du deinen Content voranbringen? Wie kannst du deine Webseite gestalten? Wie kannst du deine Videos, deine Podcasts gestalten? Als jemand, der externen Partner betreuen muss, musst du aber ganz anders denken, musst auf einmal als Dienstleister denken und serviceorientiert denken. Und als es dann darum ging, das YouTube-Thema bei uns im Haus voranzuführen und weiterzuentwickeln, war ich dann auch die naheliegende Wahl, beziehungsweise habe ich dann auch mich dafür stark gemacht, das Thema zu übernehmen, weil ich eben diese Erfahrung hatte, Webseitenpartner zu betreuen und das kam diesem Betreuen von YouTubern irgendwie am nächsten. Und das hat dann dazu geführt, dass ich dann auch damals das GameStar and Friends Netzwerk übernommen habe, in der Leitung und dann umgebaut habe zum Alliance Work Network und jetzt dann tatsächlich nur noch zu Alliance. Aber so, ja, so kam es dann, dass diese Station tatsächlich mir den Weg geebnet hat, jetzt mit Influencern zusammenarbeiten zu können.
Und jetzt sind wir ganz oben auf dem Fragengipfel angekommen. Da steht nämlich diese eine Frage rum, die eigentlich schon als allererstes auf meinem Papier gelandet ist, als ich mich hier angefangen habe, mich mit deiner Arbeit zu beschäftigen für dieses Gespräch. Und zwar, was reizt dich eigentlich an dieser Arbeit gemeinsam mit Influencer und Influencerinnen? Was ist es, wo du frühes aufstehst und sagst, boah, zum Glück hat der Wecker geklingelt, ich konnte gar nicht mehr abwarten, endlich an diesem Schreibtisch wieder zu sitzen?
Das unglaublich Spannende hier dran oder an meiner aktuellen Arbeit mit dem Team zusammen ist die Tatsache, dass wir hier immer noch auf Neuland unterwegs sind, dass wir in einem Feld unterwegs sind, was es noch nicht so ewig lange gibt und wo noch sehr viel Erkundungsdrang, wo noch sehr viel Wild West war in den Anfängen des Influencer, als ich mich mit dem Thema Influencer beschäftigt habe, war gerade in Bezug auf Vermarktung und Co. noch sehr viel wilder Westen. Das ganze Thema Livestreaming war überhaupt noch kein Thema. TikTok gab es noch nicht, Instagram war noch nicht wirklich aktuell und nach sind diese ganzen Themen dazugekommen und das zeigt mir, auch wenn, das ist eigentlich der Job, den ich am längsten in meiner Karriere mache und in meiner Laufbahn mache, nämlich schon, wie lange bin ich jetzt bei Alliance? Ja, locker 7, 8 Jahre. Aber dadurch, dass es immer wieder neue Plattformen, neue Herangehensweisen, neue Arten und Weisen, Content zu spielen, neue Möglichkeiten, Vermarktung zu gestalten, dadurch, dass es diese Möglichkeiten gibt, hat dieser Job was sehr Erfrischendes, weil du nie das Gefühl hast, das habe ich jetzt durchgespielt. Oder ich bin jetzt am Ende meiner Entwicklung angekommen, weil jedes Jahr ist irgendwie anders. Auch Alliance, das Thema, was ich damals übernommen habe und Alliance damals und Alliance jetzt, das sind zwei verschiedene, das sind komplett unterschiedliche Paar Schuhe. Damals als klassisches YouTube-MCN, wo es wirklich darum ging, YouTuber die Möglichkeiten, wo YouTube noch viele Perks hatte oder Vorteile hatte, die uns die Möglichkeit gegeben haben, ein Netzwerk laufen zu lassen mit Vorteilen, die YouTube uns gegeben hat, die nach und nach weggefallen sind, sodass wir immer stärker uns überlegen mussten, welche Services können wir anbieten, um unsere Talents happy zu machen. Wir haben das ganze Thema Vermarktung für uns erschlossen. Wir haben eine eigene, Alliance hat jetzt einen eigenen Vermarktungsarm oder eine eigene Vermarktungsagentur. Alliance hat entwickelt ein eigenes Künstlermanagement als letztes Thema gestartet, sodass wir mittlerweile jetzt auf drei Säulen stehen und nicht mehr nur auf einer. Und das zeigt mir, dass hier noch sehr viel, dass hier sehr viel Musik im Spiel ist, sehr viel Kreativität, aber eher auf Business Development Seite notwendig ist. Und dazu die Arbeit mit den Talents selber und mit Menschen, die alle an unterschiedlichen Stellen in ihrer Karriere stehen, angefangen oder schon über den Zenit hinaus oder in einem Nischengebiet oder in einem Gebiet, was eher für den Mainstream notwendig, für den Mainstream interessant ist, auf den unterschiedlichsten Plattformen. Die einen sind noch auf TikTok, die anderen sind die meisten noch auf Instagram, die einen haben noch einen Twitch-Kanal nebenbei oder nur einen Twitch-Kanal und ein bisschen YouTube und umgekehrt. Also so viele unterschiedliche Menschen mit so vielen unterschiedlichen Facetten. Dazu die ganzen Kunden, die versuchen wollen, auch in diesem Kosmos stattzufinden, sodass wir uns als Brücke positionieren können. Das macht es unglaublich spannend, in dem Bereich zu arbeiten. Plus, wir haben immer die Möglichkeiten, auch hier wieder ein Vertrauen in uns als Team, Themen aufzusetzen und Themen neu voranzutreiben. Unser jüngstes Projekt ist zum Beispiel die Alliance Academy, wo wir jetzt über ein Jahr hinweg 15 Female Talents und Female Creatorinnen begleiten, beim Wachstum intensiv betreuen, begleiten, beim Wachstum helfen. Um YouTube und diesen ganzen Influencer-Kosmos im Gaming diverser zu machen. Also du merkst, nach all diesen Jahren in dem Bereich gibt's immer wieder neue, frische Projekte, die Lust auf mehr machen.
Hast du eigentlich mal selber überlegt, Influencer zu werden? Stand das jemals im Raum? Weil wenn man nochmal alles so zusammennimmt, du hast Kameraerfahrung, du kennst dich mit Nischenspielen fantastisch aus oder zumindest zu bestimmten Zeitpunkten warst du da top aktuell informiert. Du bist in der Branche vernetzt, du weißt, wie Vermarktung funktioniert. Also ich sehe hier alle Zutaten für einen Kuchen namens Influencer Philipp Senkbeil. Was ist da los?
Ich glaube, ich hatte meine 15 Minuten of Fame. Die hatte ich damals. Die waren toll. Bin dann hinter die Kamera gegangen, hab's nie bereut. Nein, ich glaube, der Zug ist abgefahren.
Meinst du?
Ja, ich genieße das auch. Ich muss gestehen, wenn ich zocke, genieße ich, das war so nach meiner Zeit von Giga. Ich habe, nachdem ich bei Giga aufgehört habe und dann World of Warcraft noch ein bisschen gespielt habe, habe ich mich so gefreut, World of Warcraft mal als einfacher Spieler konsumieren zu können. Weil ich nicht mehr super, weil ich einfach mal spielen konnte, ohne zu reden. Das hat, ohne die ganze Zeit zu erzählen, was ich gerade mache und was dahinter steckt, sondern einfach nur das Spiel genießen. Das fand ich sehr charmant. Und deswegen irgendwann ist ich freue mich, dass ich diese Gelegenheit hatte. Ich freue mich, dass es Leute da draußen gab, die das irgendwie gut fanden und die ich damit berühren durfte und deren, wo ich ein Teil ihres Lebens sein durfte. Aber wie schon gesagt, das alles hat so irgendwie seine Zeit im Leben und das Thema Influencer, das wird es nicht mehr werden.
Ja. Apropos Zeit, ich freue mich richtig, dass du dir für mich so viel Zeit genommen hast. Wir sind eigentlich schon, also der Wecker hat hier schon geklingelt mehrfach, aber ich habe ihn ignoriert und weggeworfen, weil es war hier einfach nochmal so spannend. Du wirklich, ohne Witz, ich danke dir sehr für die Zeit und die Offenheit und diese Reise durch deine Biografie.
Vielen lieben Dank, dass ich dein Gast sein durfte.
Das war sehr schön. Das nächste Mal, ich versuche es dann ein weiteres Mal, komme ich dann persönlich vorbei, wann auch immer das sein wird. Mal gucken auch, wie doll die Welt dann brennen wird, aber für den Moment bin ich sehr glücklich mit dem, was wir da zusammen gemacht haben.
Unbedingt, ich freue mich drauf.
Schön. Du, dann winke ich dir zu nach Berlin in die alte Heimat und wünsche dir einfach noch eine gute Zeit. Bis bald.
Danke. Tschüss nach Hamburg.
Tschüss. Ja, das war's. Das war mein Gespräch mit Philipp Senkbeil. Eine tolle Unterhaltung, hat mir sehr gut getan, hat mir sehr gut gefallen. Und ich konnte ihn noch ein Vielfaches besser kennenlernen, als es bisher der Fall gewesen war. Und das war immer schön, oder ist immer schön bei diesen Gesprächen, wenn ich am Ende mit so einem Gefühl rausgehe. Apropos rausgehe, bevor ihr rausgeht, noch ein kleiner Hinweis, ihr kennt es schon vielleicht, es gibt die Möglichkeit, dieses Projekt hier finanziell zu unterstützen bei Steady für knapp 5 Euronen im Monat. Da wartet als Belohnung, als Überraschung und als Dankeschön jede Woche am Freitag ein besonderes Podcast-Format auf euch. Mein Gott, so viele Fs. Ein besonderes Podcast-Format auf euch. So. Und auch sonst, kleiner Hinweis, auch an dieser Stelle, Okay Cool gibt es mittlerweile auch auf YouTube. Auf dem Kanal von Okay Cool werden nach und nach die alten Folgen von Okay Cool trifft hochgeladen. Und vielleicht passiert da in Zukunft ja auch noch anderer cooler Kram. So, Und damit wünsche ich euch eine tolle Woche. Passt auf euch auf, wascht euch die Hände. Und vielleicht sollte ich noch ganz kurz auflösen, was mir gerade einfällt, was ich ganz am Anfang erzählt habe mit diesem doofen Corona-Warn-App-Dings. Negativ. Negatives Ergebnis. Alles gut. Weiter geht's.